Ja, wir sind in 1. Mose, Kapitel 16 und immer noch bei dem berühmt-berüchtigten Abraham. Ja, Abraham, ein Stern am Himmel, der Glaubenshelden, unser Urvater, der Urvater Israels. Erzvater. Abraham und Sarah, Erzeltern. Und Abraham, der erste Mann, den Gott rausgerufen hat, aus einer heidnischen Kultur, ihm zu folgen, in ein Land zu gehen, was er nicht kannte. Zumindest wusste Abraham nicht so ganz genau, vielleicht, wo es hinging. Sein Vater Terach wollte, glaube ich, eigentlich auch nach Kanaan. Und Abraham wurde dann auch nach Kanaan geführt, aber von Gott und nicht von seinem Vater. Und nur ganz kurz nochmal Revue passieren lassen, was ist alles schon passiert? Abraham hat jetzt schon viel erlebt bis zu Kapitel 16. Ja, da war schon eine Menge los bei ihm. Aber was Kinderkriegen angeht, in seinem Kinderzimmer war nichts los. Ja, da war tote Hose, da war nichts. Ich sage jetzt nicht, dass bei denen im Bett nichts los war. Sarah war ja wohl eine wunderschöne Frau, ja, also wohl wunderschön, sehr attraktiv. Bestimmt hatten die beiden eine Menge Spaß zusammen, aber. Und so soll es auch sein in der Ehe, so möchte das Gott auch. Aber ja, trotzdem kamen keine Babys. Und in vielen anderen Bereichen erlebt Abraham oder Abram zu dem Zeitpunkt noch, erlebt den Segen Gottes. Er ist erfolgreich, ja. Er hat ein erfolgreiches Business am Laufen. Er hat eine große Firma aufgebaut, ein großes Familienunternehmen. Er ist ein reicher Mann. In Kapitel 14 lesen wir davon, dass er 300 Männer unter Waffen hatte. Ja, das muss man sich erstmal leisten können, so eine kleine Privatarmee von 300 Männern. 300! Ich sage nicht 30 Bodyguards, 30 Security-Leute. Kann ich noch nicht mal annähernd bezahlen in meinen kühnsten Träumen. Aber 300 Security-Leute. Ja, es waren nicht nur Security, es waren seine Mitarbeiter und die mussten dann auch kämpfen. Aber hey, steht hier, ne? Sie waren trainiert, sie waren kampferprobt. 300 Leute, 300 Mitarbeiter. Guck dir mal, das ist schon ein mittelgroßes Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, oder? Es ist kein ganz kleines Startup mehr, sondern Abraham war gesegnet, er war erfolgreich, er hatte was erreicht mit Gottes Hilfe. Er hatte sich von Lot getrennt. Sie haben das Land sozusagen aufgeteilt. Lot hatte sich entschieden, dahin zu ziehen, in die Nähe von Sodom und Gomorra. Dann kam dieser Rettungseinsatz, dass Lot entführt wurde. Abraham und seine Kampferpuppenmänner, wie gesagt, das waren, glaube ich, so um die 300. Sie retteten Lot, lehnten dann aber die Belohnung ab von dem König von Sodom, ne, war das richtig? Aber sie nahmen die Belohnung an von dem König von Salem, von Melchisedek. Und dann schloss Gott in Kapitel 15 einen Bund mit Abraham auf sehr spektakuläre Art und Weise. Nachdem Abraham etwas deprimiert ist, wie gesagt, trotz seines Erfolges, er hat Geld, er hat eine große Firma, er hat viele Mitarbeiter, er hat eine wunderschöne Frau und bestimmt auch ein tolles Haus oder Zelt, ein tolles Zelt, ja. Stimmt aus den feinsten Stoffen, wunderschönes Equipment wahrscheinlich, was er dabei hat. Ein reicher Mann mit seiner wunderschönen Frau. aber keine Kinder. Das ist so das Haar in der Suppe. Das ist so dieses, man sagt ja so, ich werde jetzt mal ein bisschen, ich sag mal, was man eigentlich nicht sagen sollte. Man würde ja auch keinen Kuchen, würdest du einen Kuchen essen, einen Schokokuchen, wo du weißt, dass jemand da so ein ganz kleines bisschen Kacke reingemacht hat. So, ist so ein ganz kleines Stückchen Kacke da drin. Würdest du es trotzdem essen? Sorry für diesen schrecklichen Vergleich, aber könnt ihr ja mal zu Hause drüber nachdenken. Nein, Spaß. Es gibt ja so diese Fragespiele, die oft so Jungs untereinander spielen. So, würdest du lieber jeden Tag so ein Stückchen Kuchen essen oder würdest du lieber jeden Tag, was weiß ich, ein Glas Urin trinken oder so? Und dann wird darüber total diskutiert, was man lieber machen würde. Und ja, ich diskutiere bei sowas gar nicht mit. Ich habe da keine Meinung. Auf jeden Fall, das ist dieses kleine Stückchen, was ich gerade gemeint habe. Es ist alles gut, der Kuchen ist gut, der Schokokuchen ist lecker, aber da ist dieses kleine Stückchen da drin. Kein Baby, kein Kind. Aber was sage ich, das ist ja gar kein kleines Stückchen, sondern heute sagt man vielleicht, ja, Hauptsache ich mache Karriere, aber das hat man damals doch nicht gesagt. Man hat doch nicht damals gesagt, Hauptsache ich bin Chef, Hauptsache ich habe ein Unternehmen, Hauptsache ich steige, Hauptsache, ne? Das hat man damals gar nicht so gesehen. Nein, Hauptsache Familie, so war es damals. Hauptsache mein Erbe wird fortgeführt. Hauptsache es gibt jemand, einen Stammhalter, der meinen Stamm am Leben erhält. Hauptsache das, ja? Und natürlich war es schön, reich zu sein, aber was nützt es denn alles, wenn ich das niemandem vererben kann? Den ganzen Reichtum, das ganze Geld. Das sagt ja letztendlich auch Salomo dann in Prediger, sagt er auch, Mann, was soll der ganze, was soll das alles? Die ganzen, die Gärten, das Schloss, was ich gebaut habe, das kriegt dann doch irgendwie jemand anders, reißt sich das später unter den Nagel. Ich bin tot und irgendjemand freut sich darüber, aber alles ein Haschen nach Wind. Aber hier ist es ja noch schlimmer. Salomo hatte wenigstens Kinder. Haben sich wenigstens dann seine Kinder unter den Nagel gerissen, ja? Das Erbe. Und untereinander aufgeteilt. Wahrscheinlich nicht sehr harmonisch, aber... Aber Abraham ist traurig, denn er sagt in Kapitel 15 dann, das können wir mal einfach lesen, bevor wir so mit Kapitel 16 anfangen. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht. So, fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram, Herr, Yahweh, also Herr, Herr, was willst du mir geben? So, Herr, du willst meinen Lohn groß machen? Ich bin schon reich. Ich bin doch schon. Was willst du mir noch geben, Herr? Was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Ich gebe meinem besten Mitarbeiter, vermache ich meine Firma. Ich würde sie so gern meinem Sohn vermachen. Ich würde sie so gern meinen Kindern schenken, aber ich habe keine Kinder. Also werde ich diesem treuen Diener Eliezer alles vererben, was ich habe. Ja, was willst du mir noch geben? Ich kann es doch eh. Meine Linie lebt doch eh nicht weiter. Mein Name stirbt doch eh aus. Abraham ist sehr traurig. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, ne? Nicht Eliezer, nein, nein, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn Und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wunderschön. Abraham fast irgendwie, er vertraut Gott. Herr, wenn du das sagst, dann glaube ich das jetzt. Auch wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Und dann kommt diese ganze fulminante Bundschließerei. Ja, dann kommt dieses, zum Schluss fährt da noch ein Feuerofen durch. Und könnt ihr ja durchlesen, das Ende von Kapitel 15. Dann wird dieser Bund auf dramatische Art und Weise geschlossen zwischen Gott und Abraham. Ein Bund, ein Versprechen. Vielleicht ein Schwur, könnte man sogar sagen. Und jetzt kommt Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Ja, und man nimmt an, dass ungefähr 10 Jahre schon wieder vergangen sind. Seit diesem Versprechen, seit diesem Schwur, seit dieser Ermutigung, doch, du kriegst Kinder, und zwar, das werden deine leiblichen Kinder sein, Junge. Das werden nicht irgendwelche adoptierten Diener sein oder irgendwas, nein, du kriegst ein Kind. Aber nach ungefähr 10 Jahren sieht es immer noch nicht danach aus, nach diesem großen Versprechen. Und Sarai und Abrahams Frau gebar ihm keine Kinder. Nein, es passiert einfach nicht. Gott hat es zwar versprochen, aber es passiert nicht. Sie hatten aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar, was so viel wie Fremde oder so bedeutet. Und Sarai sagte zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Das war, ja, die Notlösung. Ja. So, irgendwie muss es doch gehen. Ja. Eigentlich hatten wir all die Jahre gedacht und uns ja auch so verhalten, als ob Abraham uns beiden als Ehepaar, Gott uns beiden, ein Kind schenken will. Das war das, woran Abraham und Sarai geglaubt haben. Denn sie haben ja nicht vorher irgendwelche Maßnahmen ergriffen. Sie hätten auch schon vorher irgendwas managen können, irgendwen, wie gesagt, adoptieren können oder eine Leihmutterschaft schon vorher. Nein, sie glaubten anscheinend daran, ja, das passiert zwischen uns beiden. Weil wir sind ja auch Mann und Frau, zwischen wem sonst. Aber es passiert nicht. Es passiert einfach nicht. Sie haben dieses Versprechen, aber es passiert nichts. Jetzt kann man sagen, oder jetzt könnte man verschiedene Theorien sagen, warum jetzt diese Notlösung? Warum jetzt auf einmal diese Idee? Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich den Kopf zerbrochen haben. So nachts im Zelt, im Bett, konnten nicht einschlafen vielleicht, haben überlegt, wie soll das gehen? Wir werden immer älter, jedes Jahr. Immer ein Geburtstag mehr, ein Geburtstag mehr, ein Geburtstag mehr. Immer noch kein Kind, immer noch kein Kind. Wir haben schon lange das Limit überschritten von dem Alter, wo man noch Kinder kriegen kann. Wie soll das gehen? Es wird immer unwahrscheinlicher. Und die Verheißung oder das Gespräch mit Gott, es rückt in immer größere Ferne, es ist immer weiter weg. Die Worte sind verhallt. Man kann sie in Erinnerung sich rufen, aber man hört sie nur noch leise, dieses Versprechen von Gott. Und dann ist er Hagar. Und die beiden kommen aus einem Land. Ich will jetzt Sarai und Abraham nicht verteidigen, aber wir müssen sie auch ein Stück verstehen. Es ist allzu menschlich, was sie machen. Es ist sehr menschlich und deswegen können wir es auch ganz leicht verstehen. Sie kommen ja aus einer Kultur, wo sowas ganz üblich war. Sie waren ja nicht das einzige unfruchtbare Ehepaar. Sarai war ja nicht die einzige Frau damals, die keine Kinder kriegen konnte. Es gab schon immer Frauen, die keine Kinder kriegen konnten. Es gab schon immer Männer, die keine Kinder zeugen konnten. Aber eigentlich wurde es immer auf die Frau geschoben. Und bei Sarai war es ja nun wirklich auch so. Und es war ein ganz bekanntes, normales Problem. Und es war wohl, man weiß das auch aus außerbiblischen Quellen, dass es üblich war, in diesem Fall so zu verfahren. Es ist sozusagen die Standardlösung für kinderlose Ehepaare, vor allem für reiche Ehepaare. Also, wenn Abraham arm gewesen wäre, hätte er keine Dienerin gehabt. Und noch 299 weitere. Ja, also, das war natürlich etwas, was reiche Leute sich leisten konnten. So eine Leihmutterschaft würde man es heute vielleicht nennen, aber es ist noch mehr. Man nennt es auch eine Surrogatmutterschaft, das heißt Ersatzmutterschaft. Es ist nicht nur, ich verleihe meinen Körper, um für dich ein Kind auszutragen in meiner Gebärmutter, sondern ich trete an deine Stelle als Mutter und erfülle sozusagen deinen Job in deinem Namen für dich. Das bedeutet eher Surrogatmutter. Und das ist eigentlich auch dieses Prinzip. Es ist nicht so wie heute, wie ich kaufe mir für 5.000 Euro jemanden aus Indien, eine arme Frau, die bereit ist, für 5.000 Dollars mein Baby auszutragen, weil meine eigene Frau das nicht kann. Und dann trägt sie das Kind aus und nach der Geburt nehme ich das Kind mit. Und das war's. Und zahle das Geld und gut. So war es nicht. Das werden wir gleich auch noch sehen. Es war eben doch eher die Ersatzmutterschaft. Die Ersatzmutter hat sozusagen die Pflicht der eigentlichen Ehefrau erfüllt. Denn die eigentliche oder die Pflicht der Ehefrau war es, ihrem Mann Nachkommen zu schenken. Das war ihre Pflicht, das war ihr Dienst, wenn ihr so wollt. Das war natürlich einfach so. 1. Mose, ne? Seid fruchtbar und mehret euch. Generell sollten beide Ehepartner Kinder zeugen, eine Familie gründen. Wenn ihr so wollt, ihr Familienhaus bauen. Und die Frau, ja, war natürlich diejenige, die den Samen des Mannes empfängt und dann ein Kind austrägt und gebiert. Aber Sarai sagt, ich kann das nicht. Gott, und sie hat recht, sie konnte es in dem Sinne, ja, es funktionierte nicht. Sie sagt, Gott hat mich verschlossen. Was ist jetzt die Standardlösung? Ganz menschlich gesehen, eine Ersatzmutter. Die Ersatzmutter empfängt das Kind von dem Mann, trägt das Kind aus. Es schien dann so eine Art Zeremonie zu geben, oder bei der Geburt schien es so zu sein, dass diese Ersatzmutter das Kind gebar auf die Knie der unfruchtbaren Frau. Man weiß nicht genau, wie das wirklich ausgesehen hat. Hat die gebärende Frau ihren Kopf auf die Knie der unfruchtbaren Frau gelegt? Hat die unfruchtbare Frau vor der Gebärenden gekniet und dann, als das Kind hinausgekommen ist, auf ihre Knie gelegt? Oder, man vermutet, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war das symbolisch dafür, dass dieses Kind jetzt sozusagen, ja, irgendwo in gewissem Sinne das Kind dieser Frau ist, dieser unfruchtbaren Frau. Und trotzdem, und das ist interessant, blieben die Kinder bei ihren eigentlichen Müttern. Das ist der Unterschied zu heute. Sarai hat Ismael nicht weggenommen. Sie hat Ismael nicht zu sich genommen und hat ihn Hagar nicht weggenommen. Und auch später Jakob, die Geschichte mit Jakob und seinen Frauen und Nebenfrauen, auch seine Nebenfrauen behielten alle ihre Kinder und zogen sie groß und waren ihre Mütter. Also es ist eben nicht so wie heute unbedingt. Und trotzdem waren das die Erben, die Erben des Papas. Es waren Papas Kinder, sozusagen im Namen der eigentlichen Ehefrau gezeugt, stellvertretend gezeugt sozusagen. Okay, und dann steht hier, und Sarah schlägt das vor, und es ist wie gesagt, es ist menschlich, es ist der ganz normale Kram, den sie kennen, den sie von Kind auf gesehen haben, da wo sie aufgewachsen sind. Abraham und Sarai kommen aus einer heidnischen Stadt, aus einer heidnischen Kultur. Abrahams Vater war Götzendiener. Das war ein Heide, durch und durch. wir wissen nicht so viel von Sarais Eltern, aber wahrscheinlich war es nicht besser. Wahrscheinlich haben auch sie nicht den wahren einzigen Gott angebetet. Sie kamen also aus diesen heidnischen Familien, Gott rief sie hinaus, gab ihnen eine große Verheißung und nun waren sie sozusagen, und Abraham, wir wissen, dass Abraham später Gottes Freund genannt wird. Da entstand diese Freundschaft mit Gott, zwischen Gott und Abraham, und trotzdem, die beiden sind noch so geprägt von ihrem Background, von dem, wie man es halt immer machte, so wie es halt alle machen, so wie es die ganze Welt um uns herum macht. Warum machen wir es denn nicht so, wie es alle machen? Und Sarai sagt, warum machen wir es nicht so, wie es alle machen? Wir haben doch Hagar. Wir haben doch hier eine Magd. Kann sie das nicht machen? Und sie haben es nicht eher gesagt, weil sie eigentlich nicht daran, weil sie, wie gesagt, eigentlich wussten sie oder eigentlich hatten sie Gott immer so verstanden, dass Gott es mit ihnen beiden machen will, dieses Baby. Aber jetzt kommt diese Versuchung, es so ganz normal zu machen, wie es alle machen. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht werden wir durch sie zu einem Kind kommen. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Und eigentlich ist es ja auch mal gut, wenn Männer auf ihre Frauen hören. Das ist ja auch gut, ne? Frauen sind sehr klug, sehr kluge Menschen oft und haben auch oft einen guten Instinkt für Dinge und man nennt das so gemeinhin Intuition oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es gut, und ich spreche aus Erfahrung, es ist gut, auf seine Frau zu hören. Ja, das ist eine gute Sache. Gott hat uns nicht umsonst Frauen gegeben, ihr Männer. Ja, die sind wichtig und sie sind unglaublich schlau und sie sind oft viel, wie soll ich sagen, nüchterner als wir. Sie sind manchmal realistischer als wir. Ja, sie haben vielleicht manchmal nicht so dieses visionäre, verrückte, was manche Männer so mit sich bringen, unvernünftige, was auch immer. Und tut mir leid, wenn ich das jetzt so stereotyp male. Es gibt natürlich auch unglaublich viele unvernünftige Frauen und verrückte Frauen und alles, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. So dieses typische Bild, ja, so Männer sind so Spielkinder, weißt du? So, und in die, so, ja, ein bisschen vielleicht. Ja, ist vielleicht ein bisschen was dran. Ist auch egal. Auf jeden Fall hört Abraham auf Sarais Stimme. Es ist nicht grundsätzlich falsch, will ich sagen, auf die Stimme seiner Frau zu hören. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es gibt viele biblische Situationen, wo es sehr gut ist und war, dass Männer auf ihre Frauen gehört haben. Ich kann euch jetzt zwar keine sagen, aber nein, es gibt es wirklich, ich weiß es. Mir fällt nur gerade nicht ein, welche. Aber es gibt ja leider auch schlimme Situationen, wo Männer auf ihre Frauen gehört haben. Die fallen mir natürlich ein als Mann. Ihr Frauen wisst wahrscheinlich die anderen Bibelstellen und ich weiß diese Bibelstellen. Ja, ich bin auch irgendwo Vertreter meines Geschlechts. Was soll ich machen? Guck mal, zum Beispiel im Garten Eden. Ja, Garten Eden. Ganz blöde Situation. Ganz schade. Ich weiß nicht, ob man es so ausdrücken kann, hat Adam auf Eva gehört? Ich weiß es nicht, so steht es da ja nicht geschrieben. Aber er nahm auch von der Frucht und aß. Sie wird es ihm sicherlich angeboten haben und er hat nicht Nein gesagt. Oder vielleicht hat er es einfach gesehen und hat gesagt, gib her, los, ich will auch mal abbeißen. Aber was weiß ich, wir wissen es nicht genau, aber so ein bisschen kommt es mir vor, als ob auch da Adam auf Eva gehört hätte, vielleicht in einer Situation, wo er nicht auf Eva hätte hören sollen, denn das gibt es ja auch. Es gibt eben diese Situation, wo wir Männer nicht auf die Stimme unserer Frau hören sollten, sondern auf Gottes Stimme. Manchmal ist eben nicht der Vorschlag unserer Frau auch immer Gottes Vorschlag oder Gottes Plan oder Gottes Wille. Und umgekehrt genauso, natürlich. Mir fällt noch der böse König Ahab ein. Ich meine jetzt nicht Ahab von Moby Dick, Ahab von, ihr wisst schon, von Israel. Verheiratet mit Isabel. Und diese Geschichte mit Naboth und dem Weingarten, wunderschöne, schreckliche Geschichte, wie er diesen Weingarten unbedingt, diesen Weinberg haben will und zu einem Gemüsegarten umbauen will. Und dann geht er zu diesem Mann, dem Besitzer, und sagt: Hallo, lieber Mann, ich möchte dir ein tolles Angebot machen. Ich kaufe deinen Weinberg und möchte daraus einen Gemüsegarten machen für mein Schloss, für die Schlossküche. Und dann sagt dieser unverschämte Mann: Nein, das kann ich leider nicht tun, mein lieber König. Das ist doch das Land meiner Vorväter und das kann ich dir nicht einfach verkaufen. Das wäre ja sowas von falsch. Und dann ist Ahab unglaublich traurig. Ja, er ist geknickt, er geht nach Hause, er liegt auf dem Bett und schmollt. Ja, so viel zu: in jedem Mann steckt noch ein Kind. Er schmollt wie ein kleiner Junge auf seinem Bettchen. Und dann kommt die liebe Mami nach Hause, die liebe Isabel. Sagt: Schatz, was ist denn los? Was hast du denn? Warum bist du so geknickt? Ja, so und so. Na, Ari? da fällt mir ein. Und dann hat leider seine Frau einen ganz bösen Plan, wie er dann doch an diesen Weinberg kommen kann. Auch auf eine allzu menschliche, um nicht zu sagen bösartige Art und Weise. Und leider hört auch dieser Mann auf seine Frau im falschen Moment, anstatt auf Gott zu hören, denn Ahab wusste, dass das natürlich, das ist das Krasse, es war Nabots Recht vom Gesetz Gottes her, war es Nabots Recht, den Weinberg zu behalten. Er musste ihn nicht verkaufen. Ich glaube, er durfte ihn sogar nicht verkaufen. Und das wusste Ahab und deswegen war er auch so traurig, weil er genau wusste, der Mann hat recht und ich kann ihm den nicht wegnehmen. Dann sagt seine Frau: Doch, kannst du. Und zwar auf diese Art und Weise. Und dann kommt dieser bösartige, hinterlistige Mordplan. Diese Intrige gegen Nabot. Und leider, in diesem Moment hätte Ahab aufstehen sollen und sagen: Frau, was redest du denn da? Nein! Und nochmals nein! So, bewahre Gott uns davor, dass ich so etwas machen werde! Hinter mich, Satan! Ja! Und glaubt mir, Leute, es gibt Situationen, wo die geliebtesten Menschen, die wir kennen, uns Vorschläge machen werden, die einfach nicht korrekt sind. Das ist so. Und das hat nichts damit zu tun, dass deine Frau oder dein Mann nicht lieb ist und nicht nett ist. Und das heißt auch nicht, dass er nicht der Richtige ist oder so. Das heißt einfach, dass wir Menschen sind und manchmal machen wir wirklich schreckliche, menschliche, dumme, falsche, unchristliche, ungöttliche. Wir haben Ideen, die überhaupt nicht die Ideen Gottes sind und schlagen sie einander vor. Und wir meinen es sogar einfach nur gut vielleicht. Aber manchmal, Leute, müssen wir zu unseren besten Freunden, zu unserer Frau, zu unserem Mann sagen, natürlich nicht so, das könnte die Beziehung sehr belasten, hinter mich, Satan, im übertragenen Sinne. Manchmal muss man sagen: Schatz, nein, das ist genau die falsche Art. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir uns so verhalten in dieser Situation, ja. Schatz, das mache ich nicht mit. Nein, vergiss es. Und dann natürlich am besten auch erklären, warum nicht. Nicht einfach nur Nein sagen, sondern auch sagen: Aus dem und dem Grund, guck doch mal hier. Wir sind doch Christen. Das können wir nicht tun. Hätte Jesus das gemacht? Nein, also machen wir es auch nicht. Und das ist natürlich immer eine sehr harte Situation. Aber es ist gut, es zu tun. Aber hier hört Abraham leider auf die Stimme seiner Frau. Und er sagt es nicht, er sagt nicht: Schatz, haben wir nicht die ganze Zeit gesagt, das ist zwischen uns? Haben wir nicht 10 Jahre lang jetzt gewartet in der Erwartung? Uns beiden ist doch klar, dass das zwischen uns passiert, oder? Lass uns das nicht machen, Schatz. Das ist echt keine gute Idee. Ich weiß, das machen alle so, aber lass uns auf Gott vertrauen. Lass uns noch ein bisschen warten, Schatz. Aber nein, Abraham hört auf die Stimme seiner Frau. Da nahm Sarai Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Hier streiten sich jetzt so ein bisschen die Gelehrten. Ja, wie sah das jetzt aus? Fakt ist, es ist halt wirklich so, ne? Es ist ein bisschen wie im Garten Eden so, ne? Da ist diese wunderschöne Frucht, eine, wie soll man sagen, was bitte? Nein, eine Augenweide, diese Hagar, diese wunderschöne Magd, so wie auch Eva, diese wunderschöne Frucht, und sie sah, dass sie gut zu essen wäre, oder? Steht das da nicht so? Ja, und dann Hagar, diese Frau. Ja, das ist doch eine tolle Frau, obwohl meine Frau Sarah ja auch wunderschön ist, aber ja, sie ist auch schon ganz schön alt. Und Hagar, ach. Na gut, ich mach's. Okay, wenn's sein muss. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob Abraham das jetzt gerne gemacht hat, ob er sich gefreut hat so heimlich innerlich. Oder ob sein Herz gebrochen ist bei der Sache, ob er wirklich, ja, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, das hier war jetzt kein Seitensprung in dem Sinne. Versteht ihr, was ich meine? Das hier ist jetzt nicht die Affäre mit der Sekretärin, ja? Und dann kriegt die Frau das irgendwie raus und so, Schatz, was hast du hier, ein Kind mit einer anderen Frau? Ja, nee, das ist es eben nicht. Das hier ist sozusagen rechtlich gesehen völlig in Ordnung, was die machen. Okay? Das ist nichts mit hinter dem Rücken und heimlich und trulala. Ja? Sie gibt ihm sogar Hagar zur Frau. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob es wirklich, ob Hagar jetzt sozusagen wirklich die zweite Ehefrau Abrams ist, mit denselben gleichen Rechten wie Sarai. Denn später in der Geschichte hören wir, dass Sarai trotzdem noch ihre Herrin ist. Das kann ja schlecht funktionieren, wenn von deinen beiden Frauen eine die Herrin ist, eine die Sklavin, und trotzdem sind beide deine Frauen. Aber andererseits steht es hier tatsächlich auch so, ne? Sie gibt ihm Hagar zur Frau. Das kann ich dir nicht sagen, aber natürlich hat Abraham die Ehe mit Sarai in dem Sinne natürlich schon gebrochen, auf jeden Fall. Im Sinne von Genesis, dass Gott einen Mann und eine Frau gemacht hat. Ja, das schon. Aber im damaligen Sinne, im gesetzlichen Sinne vom, es gab ja noch nicht die Bücher. Also das ist ja das ist das, was ich meinte. Abraham kommt aus einer heidnischen Kultur. Er hat noch nicht die Gesetze, die Mose empfangen hat am Sinai. Die hat er noch nicht. Ja, wo solche Dinge ganz klar geregelt sind, verboten sind oder erlaubt sind, was weiß ich. Er kommt aus dieser Kultur, alle machen es. Ja, wie sieht es Gott jetzt? Wir lesen auch nicht, dass er darüber betet. Er sucht jetzt auch nicht Gott und sagt, Herr, sag mir, soll ich das machen oder nicht? Ist das gut oder nicht? Er tut es. Und Hagar wird auf die eine oder andere Art und Weise seine Frau. Sie ist auf jeden Fall nicht einfach nur seine Geliebte. Das will ich damit sagen, ja? Sie hat eine bestimmte Stellung auf einmal. In der Familie. Und auch bestimmte Rechte sicherlich. Sonst würde das hier nicht so stehen. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Ja, er schläft mit ihr und tatsächlich, es funktioniert. Es liegt also nicht an Abraham. Er kann tatsächlich Kinder zeugen. Und er zeugt ein Kind. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Also als Hagar gemerkt hat, es hat funktioniert, ich bin schwanger, da guckte sie auf Sarai mit ganz anderen Augen. Und das will so viel heißen wie etwas verachtend, ja, geringschätzig. Sie schaute Sarah vielleicht mitleidig an. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sehr das wehtut, weil ich, wie gesagt, schon oft erwähnt, auch 14 Jahre lang gewartet habe auf ein Kind und erlebt habe, wie es für Laura schwer ist, mit anderen Frauen, die Kinder haben, vor allem mit kleinen Babys, umzugehen. Und wenn diese Frauen sie dann auch noch mitleidig angeguckt hätten, hätte das sicher meine Frau sehr verletzt damals. Und Sarai geht es genauso. Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Also sie empfindet schon, es ist hier ein Unrecht. Obwohl sie selber angeleiert hat, sie scheint es zu bereuen und sagt, warum hast du da mitgemacht, Schatz? Du hast Ja dazu gesagt, warum hast du dazu Ja gesagt? Du weißt doch, was ich manchmal für eine Grütze rede. Sie macht ihm jetzt einen Vorwurf und sagt, ja, vielleicht hat sie auch nie gedacht, dass es funktionieren würde. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht sie ihrem Mann jetzt einen Vorwurf. Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Das ist deine Schuld, dass sie mich jetzt so anguckt. Das ist deine Schuld, Abraham. Dass ich jetzt mir so blöd vorkomme. Dass sie mir diese Blicke zuwirft. Diese stolzen Blicke, so, ja, ich kriege jetzt das Baby von deinem Mann. Du hast es ja nicht fertiggebracht, deinem Mann ein Kind zu machen. Aber bei mir hat es beim ersten Mal funktioniert. Das kann schon richtig reinhauen. Das ist hart. Und das hat Hagar gemacht. Also ja. Und jetzt reagiert Sarai und sie reagiert natürlich sehr giftig, sehr verletzt. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Und das ist so krass. Ich finde, Abraham hat hier so eine komische Rolle in dieser ganzen Story. Ja, er ist doch eigentlich der Man. Er ist zwar schon der Old Man, der Opa, aber trotzdem, ja. Er hat eben noch zwei Kapitel vorher mit 300 Kämpfern so eine halbe Armee abgeschlachtet und seinen Neffen befreit in so einer heftigen, abenteuerlichen Actionaktion. Und jetzt irgendwie hier scheint er irgendwie nur noch so Befehle entgegenzunehmen und ja, so komisch desinteressiert auch fast, so ja, entscheid du das doch, was du mit ihr machst. So, ja, mach doch, was du denkst, Schatz, mach schon richtig. So, wo ist der Mann, der sagt, Schatz, so und so, okay, lass uns so und so mit der Situation umgehen. Schatz, ich weiß, es ist hart, aber lass es uns aushalten. Schatz, ich rede mit Hagar. Ich rede mit ihr darüber, dass das nicht cool ist, was sie macht. Okay, wir kriegen das hin. Mach mal du, Schatz. Ich habe echt keinen Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Das ist so ein Frauending, oder? Redet ihr Frauen mal darüber, okay? So, ihr kriegt das schon hin, oder? Mach doch, was du willst mit ihr. Sie ist doch deine Sklavin, oder nicht? Also, warum lässt du dir das gefallen? Ja, greif doch mal durch. Anstatt der Mann zu sein und zu sagen, alles klar, ich kümmere mich darum. Ich bin ja hier schließlich der Mann im Haus und das ist auch die von Gott mir gegebene Rolle. Nö, mach mal, Schatz, mach mal. Und so sind wir Männer oft sehr bequem, finde ich. Und geben gerne Verantwortung an unsere Frauen ab, wo wir gar keinen Bock haben, sie wahrzunehmen. Und wo es uns viel zu anstrengend ist, uns um solche Sachen zu kümmern. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und jetzt kommt Sarai. Und Sarai ist, oh, Abraham hat mir gesagt, ich soll machen, was ich will. Jetzt demütigt sie Hagar. Also Hagar demütigt sie, sie demütigt zurück auf ihre Art und Weise. Wir wissen nicht genau, was das heißt. Heißt es, dass sie hart mit ihr geredet hat? Heißt es, man kann auch übersetzen, schlecht behandelt? Unterdrückte kann man hier auch übersetzen, als Sarai sie unterdrückte. Es kann sogar sein, dass Sarai Hagar geschlagen hat, sagen manche Ausleger. Wir wissen nicht, was hier genau gemeint ist, aber es ist so schlimm, dass diese schwangere Frau, eine Sklavin, flieht. Keinen Ausweg mehr weiß, als wegzulaufen in die Wüste. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Schur ist so Richtung Heimat. Hagar ist auf dem Weg, sie flüchtet und sie will nur nach Hause. Sie kommt aus Ägypten und Schur ist ist in Ägypten oder ist fast in Ägypten. Es ist ziemlich diese Richtung, zurück nach Hause. Bloß weg von dieser Familie, bloß weg von Sarai. Und Gott sieht das alles. Er sieht, was dieses Familiendrama, er sieht, dass die Familie oder dass Sarai und Abraham einfach nur diesen menschlichen Plan versucht haben, und er sieht, was daraus resultiert. Und er sieht vor allem auch Hagar, und das finde ich krass eigentlich hier, denn Hagar ist ja, sie ist Ägypterin. Sie gehört eigentlich gar nicht dazu, sie gehört gar nicht zur Familie. Klar, Abrahams Papa und andere Familie war auch Heiden. Hagars Familie in Ägypten, das waren auch Heiden. Aber Hagar gehört irgendwie noch weniger dazu als alle anderen. Und sie läuft weg. Aber der Engel des Herrn fand sie. Sie kann weglaufen vor Sarai, sie kann weglaufen vor Abraham, aber du kannst nicht weglaufen vor Gott. Das sagt ja auch der Psalmist. Wir können vor Gott nicht weglaufen, du kannst vor Menschen weglaufen, aber du kannst vor Gott nicht weglaufen. Wenn Gott was von dir will, dann findet er dich auch. Aber wie gut, oder? Wie gut. Das heißt auch, wir können nicht einfach so verloren gehen. Denn das wäre hier passiert. Diese Frau wäre einfach verloren gegangen wahrscheinlich. Wäre gestorben, verdurstet, was auch immer. Aber Gott findet uns, auch wenn wir weglaufen, wenn wir in die Irre laufen, wenn wir dieses Schaf sind, dieses verlorene Schaf sind, er macht sich auf die Suche. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Eine gute Frage, aber erstmal müssen wir hier feststellen, das ist krass. Das erste Mal in der Bibel lesen wir die Formulierung der Engel des Herrn. Und das erste Mal lesen wir davon, dass der Engel des Herrn mit einem Menschen redet und auch mit einer Frau. Und diese Frau ist Hagar, eine Ägypterin, eine ägyptische Magd. Das ist krass. Das ist ungewöhnlich. Man hätte erwartet, dass der Engel des Herrn, und viele Theologen glauben, dass der Engel des Herrn eine Theophanie ist. Das heißt sozusagen eine Menschwerdung Gottes. Weil in diesen Stellen, wo der Engel des Herrn redet, da ist es immer so, als ob Menschen direkt mit Gott reden würden. Und deswegen glauben viele Leute, dass der Engel des Herrn Gott Mensch geworden ist. Und das heißt sozusagen, dass hier Hagar vielleicht, ich weiß nicht, ob es so ist, aber vielleicht wirklich Jesus Christus trifft. Sie trifft den Engel des Herrn. Sie trifft sozusagen den Herrn selber. Der Engel des Herrn findet sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er spricht mit ihr: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du, wohin gehst du? Und sie sagte: vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, er hat dir viel zu sagen: siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Man weiß es halt aber nicht. Muli. Ja, ich bin auch Muli. So werde ich auch genannt. Muss man halt die Leute da fragen, die da wohnen, ob sie Wildesel cool finden oder nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht. Die waren auf jeden Fall stark wahrscheinlich. Und wild. Wilde Esel halt. Er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Auch schön. Und man denkt so: wow, voll schlimm. Boah, das wird ein richtig böser, schrecklicher Mensch. Und dann denkt man so als evangelikaler Christ so: ah, Ismael. Ah, Ismaeliten. Kenne ich irgendwo, ja? Araber. Araber. Als Deutscher, Araber. Das Reizwort schlechthin seit 2015. Araber. Moslem. Moslems. Er redet hier von Moslems. Von arabischen Moslems. Noch schlimmer. Chinesische Moslems, okay, aber arabische Moslems. Ich mache mich jetzt so ein bisschen lustig. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Vielleicht ist es wirklich sogar so. Aber was ich da krass finde, ist halt, dass Gott so sehr für diesen Ismael ist. Oder? Das ist doch abgefahren. Man denkt so, oh mein Gott, was wird das für ein Mann? Voll der Wildesel und er ist gegen alle und alle gegen ihn. Und dann setzt er sich so vor seine Brüder. So, bam. Man denkt so, boah. Und man denkt so an den IS und an Al-Qaida und die Muslime, ich wusste es immer. Oh, ne, die Araber, ne. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber das Krasse ist, wenn man mal ein bisschen weiterliest in 2. Mose und man liest sich mal die Segnung von Jakob durch für seine 12 Söhne. Die sind ähnlich. Da lesen wir auch von einem Löwen, der am Wegesrand lauert. Ne? Da segnet Jakob einen seiner Söhne, sagt, du wirst wie ein Löwe sein, der auf Beute lauert. Dann wirst du die Beute zerfetzen. Und zu dem anderen sagt er, du wirst wie ein klappriger Esel sein. Das ist auf jeden Fall nicht so positiv. Und lest euch die mal durch, die sind cool. Die 12 Segnungen von Papa Jakob an seine Kinder. Das ist eine Menge Spaß mit bei. Und auch hier, also, und es fügt sich eigentlich ganz gut ein. Dieser Ismael wird ähnlich gesegnet eigentlich. Das finde ich total abgefahren. Er hat einen ähnlichen Segen. Gott sieht Hagar, seine Mutter. Er sieht auch das Baby, was kommt. Und Gott gibt ihm Verheißungen und sagt, wir lesen das nochmal zu Ende. Er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Hier sind jetzt nicht diese anderen Voraussagen über Ismael. Die finden wir dann ein bisschen weiter, ich glaube in Kapitel 17 oder 18. Da wird nochmal über ihn, Hagar flieht ja nochmal und dann trifft sie nochmal Gott. Und Gott verheißt ihr nochmal unglaubliche Dinge über ihren Sohn, ja. Dass er der Papa wird von, weiß ich nicht, 7 Fürsten und die werden alles rulen und die werden heftig sein und dies und das. Also Ismael ist so gesegnet, ne, von Gott. Das ist krass. Und wir müssen manchmal, finde ich, versuchen, durch Gottes Augen zu sehen. Wisst ihr? Wir sehen oft so durch unsere Brille, durch unsere deutsche Brille, durch unsere ja, christliche Brille, hört sich jetzt doof an, aber durch unsere traditionelle Brille und wir sehen Leute mit den falschen Augen manchmal. Wir sehen manchmal nicht, wie Gott sieht. Gott sieht diesen Ismael, Gott sieht diese Hagar und er sieht sie mit, er liebt sie und er will sie segnen. Das ist sein Wunsch, sie zu segnen. Er will Ismael groß machen. Er ist auch Abrahams Sohn und er soll viel Segen empfangen. Leute, ich weiß nicht, ob Ismael sozusagen der Vorfahre der Araber ist. Es kann gut sein, denn die Araber kommen aus einer ähnlichen Region, wo sich dann später Ismael angesiedelt hat. So, ne? Also es ist nicht unwahrscheinlich so. Aber was Gott auch für ein Herz hat für alle Menschen auf dieser Erde und wie widerspenstig und wildeselig sie sind. Ich meine, wir Deutschen sind auch keine Kinder von Traurigkeit. Wir haben ja auch einiges auf dem Kerbholz, sage ich mal. Oder? Wie würde denn unsere Verheißung über unser Volk aussehen? Oh mein Gott. Puh, ein bisschen mehr als ein Wildesel, was wir so angestellt haben, oder? In den letzten, weiß ich nicht, 100 Jahren? Nur in den letzten 100 Jahren haben wir auch so einiges Böses und sehr Böses getan und sogar an Gottes Volk. Dieser Wildesel wird sich vor seine Brüder setzen. Und das heißt letztendlich, Ishmael wird sich mit seinen Leuten ansiedeln, und zwar ziemlich close zu Israel. Ne? So vor seinen Brüdern sozusagen, so direkt vor die Nase. Da wird er sein Volk gründen. Und auch ein cooler Fun Fact: später, als Abraham stirbt, das wusste ich auch nicht, kommen Isaak und Ishmael zu seiner Beerdigung und treffen sich da wieder. Finde ich auch total spannend. Ich dachte immer so, Ishmael ist weg für immer. So über den, wir haben gar keinen Kontakt so. Er ist ganz weit weg, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie cool. Später bei Abrahams Beerdigung ist er mit dabei und begräbt auch seinen Vater mit Isaak zusammen. Ich will noch ganz kurz hier auf einen Vers eingehen, den ich so schön und so gut finde. Vers 13. Es geht hier um Hagar. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist doch so cool, oder? Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und wir sind nicht besser als Hagar. Hagar ist in dem Sinne auch nicht schuld an der Situation. Sie musste das machen. Sie musste Abrahams Kind bekommen. Sie wurde, glaube ich, wahrscheinlich nicht gefragt. Das musste sie tun. Und sie tat es. Und sie kam in diese Situation. Ja, sie hat sich auch schlecht verhalten. Sarai gegenüber, sehr verletzend. Sarai hat sich ihr gegenüber auch schlecht verhalten. Aber Gott sieht diese ganze Familie, er sieht diese beiden Frauen und er sieht auch diese Hagar, die auf der Flucht ist. Und das finde ich so cool, weil ich denke so, ich kann mich irgendwie damit identifizieren. Bevor ich Jesus getroffen habe, ich meine, ich war nicht unbedingt auf der Flucht, aber ich war irgendwo da draußen. Wisst ihr, was ich meine? Ich war irgendwo da draußen in der Wüste, geistlich gesprochen, irgendwo da draußen unterwegs, hab irgendwie vielleicht versucht, meinen Weg zu finden. Sie wollte nach Hause, in die Heimat, nach Schur. Ich wollte irgendwie auch meinen Weg machen, mein Leben irgendwie leben. Irgendwie gut. Ups. Irgendwie das Schlechte vermeiden. Auf der Flucht vor allem Unangenehmen und Bösen. Und dann auf einmal hat mich Gott gefunden. Und ich kann mich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich total mit Hagar identifizieren in einem gewissen Sinne. Dass Gott mir einfach so, der Engel des Herrn, kam einfach so in mein Leben und hat gesagt: Moin. Woher kommst du? Wohin gehst du? So, ja, gute Frage. Keine Ahnung, woher ich komme. Ich bin ein Mensch, also stamme ich vom Affen ab. Wohin ich gehe, weiß ich nicht. Vielleicht in den Himmel, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es Gott, vielleicht auch nicht. Und Gott hat mich zum Nachdenken gebracht. Gott hat mir diese Fragen gestellt, als ich in der Wüste war. Er hat mich das gefragt. Ich habe nachgedacht und ich habe gemerkt, krass. Ich weiß, woher ich komme, aber ich weiß jetzt auch, wohin ich gehen will. Ich will zu dir gehen, Herr. Ich will mit dir gehen. Und mein Ziel bist du und nicht irgendwas anderes. Und Gott hat mich gefunden. Und seitdem bin ich nicht mehr sozusagen auf der Flucht, wenn ihr so wollt. Ich bin ein Gefundener. Hagar war eine Gefundene, von Gott Gefundene. Und das sind wir auch, oder? Größtenteils. Wir kommen irgendwo alle so daher. Und vielleicht besonders die hier von unter uns, die nicht aus christlichen Gemeinden oder Familien kommen, sondern wirklich auch so von aus Ägypten sozusagen kommen, wenn ihr so wollt. Wir sind auch Gefundene. Und Gott, und auch wir können sagen, ja, Gott, und wir können es bestätigen hier für jeden, der hier sitzt, heute Abend, können wir sagen, ja, Amen. Gott ist ein Gott, der sieht. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Denn er hat mich gefunden, weil er mich gesehen hat. Er wusste, wo ich bin, weil er mich gesehen hat. Weil er weiß, wer ich bin, wo ich bin. Und er hat gesehen, dass ich ihn brauche, so sehr. Und heute sieht er mich immer noch. Er weiß immer noch, wo ich bin. Was los ist in meinem Leben, in meinem Herzen. Ja, Gott ist ein Gott, der uns sieht, Leute. Und egal, ja, das ist so der typische Spruch so, ja, egal wie deine Umstände sind, aber es ist so, egal, du bist in der Wüste, Gott ist trotzdem der Gott, der dich sieht. Auch wenn du gerade eine Zeit am Weglaufen bist, auf der Flucht bist, in der Wüste bist, Gott bleibt der Gott, der dich sieht. Gott bleibt dieser Gott. Wohin willst du flüchten? Vor ihm kannst du nicht flüchten und du musst es auch nicht. Er liebt dich so sehr, er will dich so segnen, wie er Hagar gesegnet hat. Auch wenn alles schiefgelaufen ist in deinem Leben. Wisst ihr, bei Hagar ist ja gefühlt irgendwie alles schiefgelaufen. Es gibt Leute, die sagen, Theologen oder Pastoren oder Prediger sagen, Hagar war eine Prinzessin vielleicht sogar. Eine ägyptische Prinzessin, sie wurde ja Abraham mitgegeben. Als Geschenk sozusagen. Vom Pharao. Als Gott den Pharao ermahnt hat und gesagt hat, lass deine Finger von Sarai. Das ist die Frau von Abraham, nicht seine Schwester. Und der Pharao sagt, Junge, was hast du? Warum hast du das gesagt? Ich hätte sie fast geheiratet und alles. Und warum hast du mir nicht gesagt, dass du ihr Mann bist? Aber Gott hat mir im Traum gesagt, ich soll dich vollreich belohnen und dann geh bitte. Und der Pharao belohnt Abraham auch noch für dieses Possenstück. Und Abraham geht noch reicher als vorher aus dieser Situation heraus, wo er auch nicht die Verantwortung übernommen hat. Und er hat Hagar im Gepäck, diese vielleicht ägyptische Prinzessin. Und jetzt ist diese Prinzessin auf einmal eine Magd von, ja gut, es sind reiche Leute, aber hey, als Prinzessin eine Magd sein, die Tee kocht und darreicht und all sowas. Demütigend, oder? Und dann diese ganze Sache. Und dann läuft sie in die Wüste. Aber egal, was wir für einen Background haben, egal, was deine Story davor ist, bevor du Gott getroffen hast, Gott sieht dich und er will dein Leben verändern und dich segnen. Und Hagar, das ist krass, das ist so krass, eigentlich ist ihr viel Schlimmes passiert, aber sie wurde sogar dadurch gesegnet. Gott hat sie zu der Mutter von einem unglaublich großen Volk gemacht. Auch wenn sie nicht den verheißenen Erben, ja, den Erben der Verheißung geboren hat, aber sie hat trotzdem einen unglaublichen Segen erlebt durch Gott. Und dann hier in Vers 15 zum Schluss, und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, dem Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Und ganz kurz noch aus Galater. Man kann diese Stelle halt nicht lesen, ohne Galater zu lesen. Galater 4. Könnt ihr mal aufschlagen? Und ich bin mal so frei und lese das aus der NGÜ, weil immer, wenn es zu den Briefen kommt, lese ich ganz gerne aus der NGÜ. Auch wenn sie hier vielleicht etwas freier übersetzt. Hier deutet Paulus im Galaterbrief, nimmt er Abraham und Sarah als Beispiel und die Situation als Beispiel. Und das einfach nochmal so zum Schluss für uns. Auch nochmal eine Hilfe vielleicht, diese ganze Geschichte zu bewerten oder richtig einzuordnen. Zumindest wie unser Bruder Paulus das durch Gottes Geist auch getan hat. In Galater 4, Vers 22. In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, Hagar. Die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Vielleicht einfach, um das nochmal so richtig einzuordnen. Ja, Abraham hat einen Fehler gemacht. Er hat den Fehler gemacht, dass er eigenmächtig, menschlich gehandelt hat, dass er Gott nicht so vertraut hat, wie er Gott vertrauen sollte. Ja, er hat den Fehler Adams gemacht. Adam hat Gott auch nicht vertraut. Er hat der Schlange mehr vertraut. Er hat seiner Frau mehr vertraut. Er hat diesen Apfel genommen. Ja, auch Abraham vertraut seiner Frau und vertraut den menschlichen Methoden mehr als Gott. Gottes Zusage, Gottes Verheißung. Aber Gott ist so gut, oder? Das finde ich so krass in dieser Geschichte. Gott ist so gut. Abraham wird, und das wird Jörg nächstes Mal machen, Abraham wird Gott noch einmal treffen. Gott wird noch einmal zu Abraham reden. Gott wird Abrahams Verheißung erneuern, obwohl er diese Sache mit Hagar gemacht hat, die ganz eindeutig nicht unbedingt von Gott gewollt war. Und trotzdem ist Gott so gnädig mit ihm und sagt, und das Krasse ist, Gott rügt ihn nicht mal dafür. So, ne? Man würde jetzt erwarten, im nächsten Gespräch zwischen Gott und Abraham sagt Gott, Abraham, ich hab dir doch gesagt, ich mache das. Was machst du denn da? Du fummelst dazwischen, du machst dein Ding und jetzt diese Misere und der ganze Streit zwischen deinen Frauen und alles, das wollte ich doch ganz anders, das weißt du doch eigentlich auch. Warum? Wenn ihr mal das nächste Kapitel lest, das ist krass. Gott macht keine Vorwürfe. Gott macht Abraham keine Vorwürfe, obwohl es nicht richtig war. Gott sagt, Abraham, ich werde dir noch ein Kind, einen Sohn schenken. Und das ist der Sohn der Verheißung. Das ist der Sohn, den ich meinte, von dem ich geredet habe. Das ist der Sohn, auf den du wartest. Ismael ist es nicht. Aber auch Ismael will ich segnen. Und Gott ist so gut mit uns. Wir sind manchmal so blöd, oder? Wir sind manchmal so, wir lassen uns so davon anstecken, was machen alle und wir machen es mit und wir machen auf unsere menschliche Weise und versuchen Dinge hinzubekommen und Gott ist aber so geduldig auch mit uns. Er kennt unseren Background, er weiß, wo wir herkommen, er weiß, wie wir sind, wie wir denken. Und er verzeiht uns auch gerne. Und er nimmt diese Dinge, diese Sachen, die wir falsch machen und bahnt einen Weg, irgendwie. Er nimmt sie und macht vielleicht sogar einen Segen daraus. Und das ist so gut. Ja, lass uns beten. Danke, Herr, für diese wundervolle Geschichte. Und danke, Herr, dass du diese Frau nicht im Stich gelassen hast, die einfach nur eine Sklavin war und weggelaufen ist. Herr, du hast sogar zu ihr geredet. Du hast sie gefunden in der Wüste. Du hast ihr solche Verheißungen gemacht, Herr. Du hast sie so getröstet und ermutigt, Herr. Und während du in dieser Zeit nicht zu Sarai und Abraham geredet hast, hast du zu dieser Frau geredet, Herr. Und wir danken dir, dass du so gut bist, Herr. Aber du hast auch Sarai und Abraham nicht verworfen, obwohl sie diese Sache von sich aus gemacht haben, Herr. Ich danke dir so sehr. Sonst müsstest du uns alle schon verworfen haben wahrscheinlich, weil wir alle so sind, Herr, dass wir dir manchmal so wenig vertrauen, dass wir so sehr auf menschliche Dinge setzen, Herr. Dass wir so oft denken, dass wir vielleicht Dinge irgendwie hinwurschteln müssen und dass wir denken, du brauchst unsere Hilfe oder so, keine Ahnung. Oder dass wir so zweifeln an deinen Zusagen, Herr. Bitte vergib uns, bitte reinige uns davon, von unserem Unglauben, Herr. Und bitte mehre unseren Glauben, Herr, dass wir dir voll und ganz vertrauen können, egal ob wir 10 Jahre warten oder 20 Jahre auf etwas warten, was du uns zugesagt hast, Herr. Herr, wir warten auch auf deine Wiederkunft und wir warten schon seit, nicht wir persönlich, aber wir als Christen und als deine Gemeinde, wir warten seit Hunderten von Jahren, Herr. Und manchmal ist es schwer daran weiter zu glauben, dass du wiederkommen wirst, so wie es schwer war zu glauben, dass du ein Baby schenken wirst. Ja, hilf uns, dass wir daran festhalten können, dass du deine Verheißungen wahrmachen wirst, dass du deine Versprechen wahrmachen wirst. Und auch wenn wir Umwege gehen, du wirst zum Ziel kommen mit uns. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für diese Geschichte, Herr. Danke für deine Treue, deine Güte, deine Langmut, Herr, mit uns. Danke, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Ich preise dich dafür, Herr. Und wir wollen jetzt auch Abendmahl in diesem Sinne feiern, Herr. Einfach aus Dankbarkeit, Herr, für deine Güte. Dass wir als, Herr, wir kommen aus einem unmöglichen Volk, Herr, was deinem Volk so viel Leid zugefügt hat. Und wir sind so dreist und nennen uns deine Kinder. Obwohl unsere Großeltern dein Volk ermordet haben teilweise. Ich kann es von mir sagen und manchmal überwältigt mich das, Herr, dass du aus diesem Volk noch Menschen herausrufst, dass du uns noch segnest, Herr, dass wir deine Familie heißen dürfen, Herr. Wir wollen das heute Abend feiern, Herr. Du hast Hagar mit hineingenommen, Herr, in deine Familie. Und sie hat gesagt, du bist der Gott, der mich sieht. Und wir dürfen es heute beim Abendmahl auch sagen, du bist der Gott, der uns gesehen hat. Du bist der Gott, der uns gesehen hat. Dein Herz ist zerbrochen über uns, so wie beim barmherzigen Samariter, als er den Verletzten gesehen hat. So hast du uns gesehen, dein Herz ist zerbrochen. Du hast dich über uns erbarmt, Herr, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Und das wollen wir jetzt einfach feiern mit diesem Abendmahl, Herr. Wir wollen das wirklich in deinem Namen nehmen und in voller Dankbarkeit, Jesus. Amen.